Mein heutiger Supporter ist Tomorrow. Ich nutze, und ich weiß nicht, wie es euch geht, das Ende des Jahres immer dafür, ein bisschen zurückzublicken und darüber nachzudenken, was ich in Zukunft vielleicht anders, besser, auch nachhaltiger machen möchte. Ein Thema zum Beispiel ist nachhaltiges Banking. Tomorrow ist ein junges Unternehmen aus Hamburg und bietet euch digitales und nachhaltiges Banking für das Smartphone. Ihr könnt innerhalb von nur 10 Minuten ein kostenloses Girokonto öffnen und das ganz bequem per Videochat von zu Hause aus. Die App hat viele smarte Features, wie zum Beispiel eine digitale Spardose oder ein automatisches Haushaltsbuch oder natürlich auch die Apple und Google Pay Funktion. Mit dem Kontowechselservice, den ich sehr, sehr wichtig finde, den Tomorrow seit kurzem anbietet, ist der Wechsel wirklich im Handumdrehen erledigt. Was ich besonders cool finde, dass bei jeder Zahlung mit der Tomorrow Visa Karte ein Stück Regenwald geschützt wird. Außerdem garantiert Tomorrow, dass die Gelder ausschließlich zur Finanzierung von positivem Wandel genutzt werden und das unter vollständiger Transparenz. So bietet euch Tomorrow mobiles Banking für ein besseres Morgen. Für alle Userinnen und User, die den Code MATZE in der App eingeben, das finde ich sehr, sehr cool, schützt Tomorrow 500 Bäume im brasilianischen Regenwald unter eurem Namen. Die App könnt ihr ganz easy unter tomorrow.one herunterladen. Vielen herzlichen Dank an Tomorrow.
Das ist ja eine neue Evolutionsstufe, die wir da jetzt erreicht haben, ne?
Ich habe wirklich gedacht, jetzt ist das alte Leben ist jetzt vorbei. Ich hatte richtig Abschiedsschmerz.
Es war nämlich 2020 war nämlich in der Mitte mal kurz okay auch, ne? Nämlich da, wo so viel Schmerz und schreckliches Unverständnis ist und Machtmissbrauch und auch dieser Ball so in der falschen Ecke liegt, wer sich um dieses Problem kümmern muss, da ist ja auch immer unfassbares Potenzial für Veränderung.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirschon. Normalerweise interviewe ich hier UnternehmerInnen, KünstlerInnen, schlaue Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mit dieser Folge hier ist es ein bisschen anders. Die nennt sich Gut drauf. Seit ein paar Jahren spreche ich hier einmal im Monat, meistens mit Philipp Siefer von Einhorn, darüber, was ihn so bewegt, was mich so bewegt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Folge Gut drauf.
Ja, das ist wahrscheinlich das Backpfeifenjahr, ne?
Das ist das Backpfeifenjahr. Mhm. Das ambivalente Backpfeifenjahr.
Ja, ist es so ambivalent?
Ja, na klar, es ist doch irgendwie zwischen kuschelig, eingemummelt sein und genervt von der Welt, ja. Produktiv sein,
immer aber wenn dann man denkt, man hat es jetzt verstanden, hat man es wieder nicht verstanden. Ne?
Ja. Ja. Das ist das Jahr. Guten Morgen und herzlich willkommen zur letzten Folge Gut drauf in diesem Jahr 2020. Vor mir sitzt ein zerzauster Philipp Siefer, der hängt im Stuhl. Ich habe ihm angeboten, ihm eine Backpfeife zu geben, damit er wieder wach wird. Er hat abgelehnt.
Ein Backpfeifenkaffee.
Ein Backpfeifenkaffee, aber er wollte einfach nicht. Wollte
nee, ich
nicht.
Bin ja gegen Gewalt gegen mich. Also auch gegen andere.
Aber das ist schon mal gut, dass du das irgendwie, dass du das weißt, ist schon mal gut.
Ja, das hat sich auch 2020 nicht verändert, obwohl du schon ein paar Backpfeifen verteilen können, ne?
Durch die eine oder andere wäre drin gewesen.
Ja.
Was glaubst du, wie wir 2020 in 20 Jahren bedacht werden?
Ich habe ja dieses Jahr noch Geburtstag, leider.
Und ich weiß, das ist dir sehr, sehr wichtig, das wissen wir jetzt
ja alle. Ich habe ja überlegt, ich mache nichts und dann nächstes Jahr feiere ich meinen ersten Geburtstag. Ich habe es überlegt, es wäre doch schön, so ich versuche ja die Sachen positiv zu sehen. Ne? Es wird jeden Tag schwerer in 2020, muss ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es nochmal so, ich habe jetzt viele Tricks mir ausgedacht, aber so langsam, ich bin am Ende der Trickkiste angelangt. Aber vielleicht fällt mir noch was ein. Auf jeden Fall nächstes Jahr feiern wir alle wieder unseren ersten Geburtstag. Alle, die es geschafft haben. Dann sind wir alle eins.
Das ist schön.
Oder?
Das ist total schön.
Wie alt bist du? Eins. Und dann wissen alle so, ja, wir stehen noch vor großen Herausforderungen, aber wir sind alle auf einem Stand. Das verbindet uns alle, unser Alter.
Mhm.
Vielleicht wäre das gut.
Fang mal, würdest du sagen, wir sollten alle nochmal von vorne anfangen?
Ja.
Ja.
Ich glaube, danach sehnen sich auch alle. Man würde doch nach 2020 gerne, eigentlich würde man doch jetzt gerne so eine Art Cut machen und sagen, so jetzt. Jetzt ist es wieder, jetzt ist dieses Spiel vorbei, diese Pause, dieser Schatten, dieses Ding. Und jetzt fangen wir nochmal, jetzt nächstes Level.
Jetzt fangen wir nochmal neu an.
Wir fangen jetzt, das war jetzt so wirklich voll blöd, aber es ist jetzt auch vorbei.
Ja, meine Freundin Pia sagte, sie glaubt, dass es bei einigen Menschen, und sie hat mich und sie auch mit eingeschlossen, sich selbst auch mit eingeschlossen, dass man sich auch ein bisschen an Momente des Jahres sehr, sehr zurücksehen wird. Nämlich gerade dieses kuschelige, eingemummelte, irgendwie dieses so Wegsein von der Welt und für sich sein, bei den Liebsten sein und sehr konzentriert sein. Was ist natürlich auch eine sehr privilegierte Sicht ist, logischerweise, aber es wird ein paar Leute geben, die sagen, ach, das war auch schön. Es gab für mich, es gab so ein paar Begegnungen, wo ich auch der eine oder andere, das war dann im April, erinnere ich mich noch, mit einem Gespräch mit Martin Suter, der auch sagte, ja, ach, das ist ja irgendwie auch gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich hier und das ist so alles so ruhig, das ist auch schön, das tut mir gut. Also, es war nicht alles schlecht in diesem Jahr, das kann man nicht sagen, Philipp. Auch wenn du gerade so aussiehst.
Es war nicht alles schlecht.
Es war nicht alles schlecht.
Hier in diesem viel empfohlenen Buch, Im Grunde gut, von Rutger, beschreibt er ja, wie Leute im Krieg, wie es denen danach auch so gut ging. Oder auch im Krieg, wie es so lustige Momente gab, irgendwie im Bombenkeller. Obwohl alle wussten, dass irgendwie so der Tod vor der Tür steht, war es total schön. Weil dann plötzlich so eine weihnachtliche Stille oder sowas eingekehrt ist und so. Ich weiß nicht. Kann natürlich sein, dass wir das rückblickend. Ich bin gerade noch so drin. Mhm. Ich habe mir noch keinen positiven Rückblick, wo ich so denke, Mensch, also toll. Das war wirklich jetzt. Also
nee, toll, glaube ich.
Wird auch nee, gesagt, Mensch, toll. Ich meine, eigentlich muss man ja zufrieden sein, ne? Ich glaube, das nervt mich am meisten daran. Oder. Nee, ich bin ja nicht genervt. Nein, so kann man also das ja nee, nicht
kann
sehen.
Kann man nicht sehen.
Nee. Aber vielleicht ist das auch was mich ärgert, dass es ja eigentlich gut läuft.
Ich weiß aber, warum du knirsch bist, glaube ich.
Ja, wirklich?
Ja, ich glaube, ich weiß es, woran es liegt.
Jetzt hüpfst du so. Was denkt Philipp Siefer?
Was denkt Philipp Siefer?
Ja, sag mal.
Was denkt Philipp Siefer? Ich weiß nicht, ich würde es lieber, ich glaube, das ist sowas, was man so ganz am Ende ein bisschen in der Content-Produktion sind wir ja auch schon. Ein bisschen Spoiler brauchen wir schon.
Ja, ganz am Ende, die Lösung. Ganz bis zum Ende gucken, das Video, bitte.
Bis zum Ende gucken, das Video. Nee, ich glaube, also was wir ja machen, wir treffen uns jetzt seit nunmehr 3 Jahren und wir haben es geschafft, in diesem Jahr unseren 1000. Das Beste des Tages Eintrag zu fabrizieren. Und zwar war das der... Habe ich mir nicht Donny aufgeschrieben als Datum.
Also ich habe auf jeden Fall dann einen neuen Reiter in der Excel-Tabelle angelegt, weil es geht nur bis 1000, 22.11.
22.11. war der 1000. Eintrag und seit so langer Zeit schreiben wir jeden Tag ein Wort, einen Satz, irgendwas auf, was wir als das Beste des Tages bewerten würden. In diesem Jahr hat es sich so ein bisschen gedreht, denn da kam auch das Schlechteste des Tages, was in den Jahren zuvor sehr ausnahmsweise passiert ist, eher häufiger vor. Und dann ist das jetzt so eine Liste, die wirklich wunderbar zeigt, wie das Jahr so war. Und das haben wir heute gemacht, dass wir uns einmal angeguckt haben, wie war denn das Jahr des anderen. Und so wie im letzten Jahr würden wir jetzt einfach mal so ein bisschen da durchrauschen. Und ich habe mir 10 Sachen von dir rausgesucht, die ich als bemerkenswert fand.
Total krass. 10 Sachen von Matze Hielscher. Was ist los bei dir? Hast du deine 11 vergessen oder was?
Ich will ganz ehrlich sein, natürlich habe ich 11.
Oh Gott, also das ist ja...
Der 11 ist aber ein Bonus in dem Fall. Aber
wer hat das letztens gesagt, dass ihr so eine psychische Störung habt mit der 11? Irgendwo habe ich das gerade gelesen. Das war richtig lustig.
Okay, also der große gut drauf, nee, der große mittelmäßig drauf.
Das ist ja eine neue Evolutionsstufe, die wir da jetzt erreicht haben, ne? Von diesem gut drauf, das fing ja mit Romano an, ne?
Gut drauf kommt von Roman.
Wir haben gesagt, gut drauf, immer gut drauf sein, immer nur positive News aufschreiben, was am besten war, macht natürlich einen guten Vibe, liest ja nachher das Jahr durch, war ein geiles Jahr, was für ein Zufall.
Richtiger Zufall.
Ja, aber es ist ja auch, ist ja schlau, ist ja eine self-fulfilling prophecy. Soll natürlich nicht heißen, dass man schlechte Gefühle die ganze Zeit unterdrängt, habe ich gerade gelesen. Es gibt nämlich auch Toxic Positivity.
Hola.
Ja, da haben wir uns 2020 auf jeden Fall rausbewegt aus dieser Toxic Positivity. Und als wir telefoniert haben, was hast du da gesagt? Mittelmaß ist unterschätzt.
Ja.
Oder hat einen schlechten Ruf, hast du gesagt.
Mittelmaß,
ne?
Hat einen sehr schlechten Ruf.
Mittelmaß hat einen schlechten Ruf, dabei ist gar nicht so schlecht. Ja. Ist ja Mittel.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Das fand ich ziemlich gut.
Ja, Mittelmaß ist wirklich alles.
Wort des Jahres, das können wir gleich auch noch bestimmen.
Das Wort des Jahres bestimmen wir danach. Also, soll ich mal anfangen?
Ja, bitte. Ich bin schon ganz gespannt.
Ja, also der erste Eintrag, den ich mir bei dir, also der so ganz schön, also der das, die Evolutionsstufe direkt, die Veränderung der Evolutionsstufe, ne, wie sagt man das?
Ja.
Ja, ne, deutlich macht, ist ein Eintrag vom 3.1. Der 3.1. Ich lese vor, Thilo Jung, hart aber fair, jung und naiv. Unfassbar anstrengend, aber sehr viel gelernt. Leider nicht in Topform. Nicht mein eloquentester Tag. Ich bin genervt von meiner Performance.
Da wusste ich ja noch nicht, was daraus wird.
Ja.
Das war wahrscheinlich noch euphemistisch, ne?
Das war, also ich kann das sozusagen von meiner Sicht sagen, wir haben an dem Tag telefoniert. Du hast gesagt, dass Thilo Jung vorbeikommen wird und dich interviewen wird. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht. Warum, habe ich vielleicht schon gefragt, keine Ahnung. Und du warst ein bisschen nervös. Und es ging natürlich um das große 2020-Projekt Olympia. Und wir erinnern uns alle. Und dann gab es dieses Interview. Und ich habe dann das Interview ein paar Tage später, einen Tag später oder so, zwei Tage später habe ich es dann gesehen.
Am 7. kam das, glaube ich, raus, ne?
Und dann habe ich dich auch ganz schnell angerufen. Willst du den Tag mal für dich aus der Entfernung von fast einem Jahr?
Ja, also das sind ja, eigentlich waren das zwei Tage, nämlich das eine war das Interview selber und dann die Wirkung des Interviews, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, weil mir das nicht klar war, was da passieren würde. Und die Aufnahmesituation selber war super unangenehm, weil ich einfach so ein bisschen erkältet war. Witzig, ne? Da war man noch so erkältet und hat dann trotzdem ein Interview gemacht, würde man heute überhaupt nicht mehr machen. Das wäre ein absolutes No-Go. Mhm. Stell dir vor, das wäre mir gar nicht passiert mit Corona. Und ich habe mir das viel, ich dachte, da gibt's irgendwie so ein gutes Gespräch oder so. Und das war aber nicht so, sondern es war eher so eine inquisitorische Befragung. Das war super unangenehm für mich und auch ungewohnt. Und ich hatte mir fest vorgenommen, super freundlich zu sein, egal wie schlimm die Fragen werden und alles zu beantworten und einfach nett zu sein. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber es ging immer weiter und so. Und dann ganz am Ende, das hatte ich aber da in dem Eintrag noch gar nicht auf dem Schirm, kam ja dann diese Nazi-Aussage, dürfen auch Nazis kommen? Und dann habe ich ja so gesagt, ja, wenn sie gegen Rassismus sind, warum nicht? Und das hieß natürlich, nein, dürfen sie nicht. Aber ich wollte natürlich nicht nein sagen, weil ich ja super inklusiv sein wollte. Aber natürlich nicht Nazis, sondern ich meinte natürlich Leute, die Nazi genannt werden, aber eigentlich keine Neonazis sind, sondern eher Leute, die sehr, sehr recht sind. Bla, bla, bla. Ich hätte mich natürlich viel klarer davon abgrenzen müssen und wusste das da aber noch nicht. Und dann ist ja am 7. Twitter über mir zusammengebrochen und es war total horrormäßig. Und ich habe mich auch danach gefragt, warum mache ich das? Also warum habe ich das eigentlich gemacht? Hätte ich ja gar nicht machen müssen. Und danach hätte ich noch sehr viel mehr Interviews geben können. Weil ja alle wissen wollten, wieso ich das gesagt habe. Das war Wahnsinn. Es war dann sozusagen diese Schlachtbank-Situation, wo dann alle einen auch nochmal gerne schlachten würden. Und es war echt krass, wer dann alles Interviewanfragen gestellt hat.
Und ich glaube, da waren Charlotte und ich, die gesagt haben, jetzt hör auf, Interviews zu geben.
Ja. Ja. Charlotte hat gesagt, wieso machst du das? Du hast doch alles gesagt, was gibst du? Wir haben alle Tickets verkauft, wir haben das Stadion gemietet, jetzt arbeiten wir an den Inhalten, wieso müssen wir jetzt? Und ich wollte ja so eine Art Versöhnung mit den Gegnerinnen haben, weil ich gedacht habe, wenn wir das da mal cool erklären, alle Fragen beantworten, die Leute sehen, die haben nichts verheimlicht, die haben auch nichts zu verbergen. Das sieht man auch, wenn man das ganze Interview guckt. Leider ist ja der Teil mit den 10 Sekunden mit dem Nazis gegen Rassismus ist das Einzige, was davon berühmt geworden ist, der Rest halt nicht. Aber das war bekloppt.
Machen wir next, würde ich sagen. Machen wir einen Haken dran an den dritten
Ja, Ersten. Ich fände es auch. Das kann man jetzt langsam mal abhaken. Also, dass du das hier markierst, das weiß ich nicht. Aber bei mir steht es drin, 5.1. Nazi-Schock. Genau. 6.1. Verlierer des Tages im Spiegel. Ganz oben angekommen.
Das war bei dir, ja.
Mann, Mann, Mann. Matze, 3.1.
Auch den 3.1.
Komisches Gefühl, so allein zu sein. Muss erstmal damit klarkommen.
Ja.
Mhm. Wie lustig, ne? Das war nämlich vor Corona. Du bist weggefahren, um an deinem Buch zu arbeiten. Und hast dich dafür so richtig weggeschlossen.
Ja. Ich hab das schon mal geübt, sozusagen. Könnte man sagen.
Lockdown-Book.
Lockdown. Ja, das war in Brandenburg in einem kleinen Häuschen direkt am Waldrand. Und das war ganz merkwürdig, dass ich hatte zum ersten Mal wieder so Angst. Hab so neben dem Bett so die Taschenlampe mitgenommen, eine ganz große, schwere Taschenlampe, weil ich irgendwie so allein in so einem Haus plötzlich so Angst hatte.
Hast du gedacht, es kommt jemand, dann haust du dem einfach einen über, ja, mit der Taschenlampe oder was?
Ja, ja, natürlich.
Geil, was man macht. Ne?
Was man so denkt in so einem Kopf, was dann so, und natürlich so völlig absurd, dass ausgerechnet, und dann irgendwann kommt ja das Verständnis, der Kopf, der sagt, ja, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem abgelegenen Dorf irgendwo in Brandenburg jemand hier in dieses Haus einbrechen würde und gerade dich holen will? Wie absurd, wie bescheuert bist du eigentlich? Aber trotzdem gibt es dieses Gefühl, und das war wirklich merkwürdig am Anfang und dann fand ich es total super. Es war krass produktiv, weil natürlich keine Ablenkung war. Die einzige Ablenkung war ein Telefonat mit dir und mit Stefanie. Und dazwischen habe ich die ganze Zeit geschrieben und meine Lektorin Anja war irgendwie, mei, wie schreibst du denn? Das ist ja völlig, ist ja geisteskrank. Und ich habe da einfach, bin früh um 6 aufgestanden und hab am Anfang auch vor allen Dingen dachte ich, ich schreibe schneller, damit ich da schnell wieder wegkomme.
Oh, geil.
Ja.
Voll gut.
Eigentlich gut. Also ja. Eigentlich gut, obwohl ich den Ort auch unfassbar schön fände und dann auch am Ende natürlich auch wahnsinnig wehmütig war, da wegzugehen.
Läufst du auch so hässliche Joggingstrecken jetzt und so, damit du schneller unterwegs bist?
Nee, ich habe das aber mal von irgendeinem Autoren gelesen, dass der immer in hässliche Hotels geht. Weil er irgendwie einfach schnell wieder weg, also er geht nicht zu Orten, die total schön und inspirierend sind, sondern der hat eine Geschichte fertig, der geht in ein Scheißhotel und schreibt den Kack runter.
Wirklich?
Damit er wieder weg kann, ja. Und in dem Fall war das halt ein wunderschöner Ort, also das ist richtig, richtig schön, aber diese Einsamkeit, da konnte ich erstmal am Anfang nicht mit umgehen. Ich glaube, mittlerweile ist es so geübt. Man darf auch nicht vergessen, ich bin aus einem Jahr 2019 gekommen, was total, also so viele Leute, wie ich 2019 getroffen habe, ich glaube, ich mein ganzes Leben noch nicht getroffen.
Das war 2020 echt Kontaktbeschränkungen richtig mal gut.
Das war total gut. Und aber da bin ich ja hergekommen, deswegen war das, glaube ich, auch so sehr, sehr schwierig. Ich gehe mal den nächsten. 6.2. habe ich mir angestrichen bei dir. Rassismus-Workshop neue Wand durchbrochen. Das Thema Rassismus neben Corona würde ich sagen, so das Hauptthema in diesem Jahr. Allerdings noch wesentlich später als wirklich richtig richtig passiert in der Welt durch Black Lives Matter und durch den Tod von George Floyd. Aber ihr habt am 6.2. den Workshop gemacht. Willst du mal erzählen, was da los war? Warum, welche Wand du da durchbrochen hast?
Nee, die nach diesem dem Thilo Jung-Ding, also ich wirklich, jetzt reiten wir da schon wieder drauf rum, aber das hat natürlich voll was ausgelöst. Ne? Wir haben da was gemerkt, als ganzes Team auch, dass wir für bestimmte Situationen nicht geschult sind und darauf nicht vernünftig antworten können. Und deswegen habe ich ein Pressecoaching sofort gemacht und wir haben es für das ganze Olympiateam, weil dieser Rassismusvorwurf, der stand die ganze Zeit im Raum. Also wir wurden von unterschiedlichen Gruppierungen, wurden wir angefeindet für unterschiedliche Sachen. Also abgesehen davon, dass wir auch für ganz viele Sachen total gelobt worden sind, weil es ja auch mega geil war. Aber es stand im Raum, dass wir nicht inklusiv seien und wir hätten halt ein Video auch produziert, dieses Crowdfunding-Video, wo nur weiße Menschen drin zu sehen. Und wir haben das am Anfang nicht so richtig gecheckt. Wir haben gedacht, ja, wie soll man denn jetzt, wir können ja jetzt nicht einfach eine schwarze Person da reinsetzen, damit da eine schwarze Person drin sitzt. Mhm. Wie soll das denn gehen? Und dabei waren wir die ganze Zeit mit den Jungs vom PXP-Festival zum Beispiel unterwegs. Die hätten voll easy auch im Crowdfunding mitgekriegt. Also ohne die hätten wir das Stadion gar nicht gemietet gekriegt, weil die uns supportet haben. Die hätten wir natürlich einfach reinsetzen können. Darüber haben wir aber gar nicht nachgedacht, weil wir auf diesem Auge total blind waren. Mhm. Und diese Sensibilisierung dafür war bei uns in 2020 ein bisschen früher. Ich glaube, jetzt haben ja voll viele Leute was davon gecheckt und jetzt haben wirklich auch alle irgendwie Alice Hastas gelesen, bis auf Dieter Nuhr und Tupoka und so, und alle wissen irgendwie was mit dem Begriff Happyland, und das für mich war die Wand. Der Workshop geht los beim IDB, Institut für diskriminierungsfreie Bildung. Jule und Josie stehen da und sie sagen, Rassismus ist strukturell, ihr seid also alle rassistisch und es ist keine Absicht. Und alle sind da, hä? Und dann sind die so nach und nach, haben das so erklärt, und die, aber dieses, das ist keine Absicht. Das war, glaube ich, dieses, voll viele Leute nehmen das ja als Vorwurf. Wenn ihnen jemand sagt, so, du bist rassistisch, sagen die ja, nee, ich bin nicht, du fängst an, sofort an, dich zu verteidigen, zu sagen, super, nee, ja, ich habe ja auch einen Freund, der Franzose ist, und dann so, ja, das ist jetzt was anderes, bla bla bla. Das muss man ja, das ist ja eine totale Bildungslücke. Wir wissen das nicht. Weiße Menschen, die von Rassismus nicht betroffen sind, haben keine Ahnung davon, wie das funktioniert. So, und anstatt sich dann darüber zu bilden, müssen sie ja nicht. Männer wissen ja auch nichts über Menstruation. Ist nicht deren fucking Problem, so ungefähr. Ist es aber doch. Weil es ja insgesamt um Leitverteilung auf der Welt geht, und das ist ja sozusagen dann das Verstehen von Privilegien und Anerkennen von Privilegien und Abbauen von Privilegien. Könnte ich jetzt 100 Jahre drüber sprechen. Hätte ich letztes Jahr keine 5 Minuten drüber sprechen können, weil ich es nicht gecheckt habe. Und das ist da für mich aufgegangen. Es war extrem unangenehm übrigens.
Ja. Würde ich sagen, Tag erklärt.
Ein Eimer Schuld.
Ein Eimer Schuld.
Aber auch unfassbares Potenzial, nämlich da, wo so viel Schmerz und schreckliches Unverständnis ist und Machtmissbrauch und auch dieser Ball so in der falschen Ecke liegt, wer sich um dieses Problem kümmern muss, da ist ja auch immer unfassbares Potenzial für Veränderung. Also inzwischen denken wir bei Einhorn, dass wenn du ein neues Projekt machst und du denkst es nicht von Anfang an inklusiv, dann brauchst du es gar nicht erst anzufangen. Das ist Bullshit. Mhm. Weil es nicht die Zukunft ist. Und das ist natürlich ein ganz anderes Komplexitätslevel, was du dann plötzlich da an den Start bringen musst, weil du viel mehr Sachen mitdenken musst. Dadurch hast du aber auch ein viel besseres Produkt am Ende. Das Ergebnis ist ganz anders. Es ist krass.
Gerade an dieser Stelle.
Ja.
Unglaublich.
Aber auch viel so Ouch-Wissen. Also das sind ja lauter Sachen, die so, die, wo man sich selber in Frage stellt und merkt, dass man auch selber viele Sachen falsch macht und falsch gemacht hat und eigentlich das nicht will, aber ist jetzt halt, du bist jetzt leider Teil des Problems. Und dann so, will ich gar nicht sein, ja. Bist ist da, ja auch keine Absicht, aber bist du trotzdem. Ja. Scheiße. Ja, also das ist ein lustiger hier bei dir am 31.01. wieder ausgehen. Und das war nämlich, das ist immer noch vor Lockdown.
Ja.
Da warst du bei Sisi auf so einem Dinner.
Mhm.
Ja, stimmt. Und bist wieder ausgegangen nach deinem Bookdown.
Ja.
Und da hast du gespiegelt, dass du bekommen, dass du ein negatives Bild von Männlichkeit hast.
Ja. Das stimmt.
Und das ist dir irgendwie, fand ich, das hing da so. Das war so auch so eine Erkenntnis von dir letztes Jahr.
Ja, also das ist total wahr und hat mich auch, ist ein Leitthema, Leid und Leitthema gewesen und nach wie vor und in dem ganzen Jahr dieses ganze Thema Männlichkeit, Männlichkeiten, was ist stark, was ist weich, was gehört wohin, ist immer noch das, was mich total, also gerade noch mal richtig doll beschäftigt, weil ich glaube auch da im nächsten Jahr viel mehr dazu machen will. Und das war so die erste, ja, also die erste große Erkenntnis zu dem Thema. Habe ich völlig vergessen, aber das war genau dieser Abend. Das war eine Galeristin, die neben mir saß und die mir das so spiegelte und dann sagte, du hast ja ein völlig negatives Bild von Männlichkeit. Und das stimmt und das ist natürlich auch sehr ungesund. Weil ich ein Mann bin, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe bei dir aufgeschrieben, 15.03. geheim, Olympia kann nicht stattfinden, bin beruhigt.
Ja, wenn da geheim steht. Sagen wir mal geheim, Olympia kann nicht stattfinden. Ach so, ja, das durfte da natürlich keiner wissen.
Ja.
Aber wir wussten so ungefähr.
Da muss man sagen, also die Woche, genau die Woche davor ist das Thema Corona richtig explodiert in Deutschland. Also das ist, es war genau die Woche 13. Da war ich in München, das weiß ich, und da wurde ja auch alles, sag alles ab bitte, und dann kam ein paar Tage später eben auch die Olympia-Absage, also die interne sozusagen, ne? Also die war nicht öffentlich in dem Moment.
Ja, das war nämlich, das war crazy, weil wir alles gepreppt haben. Es ist ja übrigens darüber eine Doku gedreht worden, die jetzt, also das wollte ich dir übrigens unbedingt mal zeigen, weil ich keine Ahnung habe, wer ist das, also huiuiuiui. Hm. Also da müssen wir, glaube ich, nochmal zusammen in den Schnitt gehen. Aber da waren wir sozusagen mitten im Doing, hatten diese ganzen Superprofessorinnen, die mit uns das geplant haben. Und dann kam das Corona, das weiß ich noch, da hat der Otto Schama in dem Workshop gesagt, als wir es vorbereitet haben, gesagt, was ist denn mit Corona? Und wir waren alle so, ist in China, oder? Und er war so, vielleicht wäre Plan B gar nicht so schlecht. Und wir waren so, ja, machen wir halt irgendwas, keine Ahnung. Und dann haben wir immer weiter geplant, immer weiter gearbeitet. Und dann kam das immer näher ran. Und wir haben so gemerkt, wir können ganz viele Sachen nicht mehr reservieren und nicht mehr planen und nicht mehr buchen. Und woanders ging es schon nicht mehr und so. Aber wir durften es nicht kommunizieren wegen der Versicherung.
Ja.
Und das war wie gegen so eine Wand zu planen die ganze Zeit. Und deswegen war ich auch dann erleichtert, weil wir dann irgendwie als Team gesagt haben, wir machen hier mal kurz Pause. Es ist so, wie es jetzt gerade geplant ist, geht's wahrscheinlich nicht. Oder so geht's nicht. Die anderen hatten rausgezogen. Es waren auch, wir haben nicht gesagt, es geht nicht, sondern es war, glaube ich, das Stadion oder so, die gesagt haben, so wird nicht, es wird keine Events geben. Ja, genau. Es wird dieses Jahr keine Events mehr geben. Dann wussten wir das halt. Und das war dann so eine Erleichterung, dass wir nicht mehr weiter gegen diese, weißt du hältst ja die ganze Zeit so eine Spannung, um das alles irgendwie möglich zu machen. Du weißt aber die ganze Zeit, vielleicht klappt es doch nicht. Uns ist das ja dieses Jahr 7-mal passiert, ne? Weil die hat ja eine Buchmesse organisiert und keine Ahnung, was wir alles organisiert haben. Das mussten wir alles absagen. Immer wieder alles. Dann, jetzt dürfen sich 30 Leute treffen. Hier, dann hatten wir diese Buchmesse, es waren dann 800 Leute. War im Sommer plötzlich wieder total okay, ne? Konnten Events 1000 Leute, kein Problem. Und dann wieder, puff, nichts. Und also so eine Scheiße. Ja.
Aber.
Jede Absage ist eine Entspannung.
Jede Absage ist eine Entspannung und am Ende war es dann auch gar nicht so schlecht. In dem Fall.
Ja, du glaubst das ja, ne?
Ja.
Ich glaube ja, dass, also natürlich, was mit Corona jetzt nicht vermeidbar war, aber ich glaube, wir haben ein richtiges Problem, dass 2020 zwar dieses Brennglas Corona nochmal krass diese Probleme halt gezeigt hat, die wir alle haben als Gesellschaft, aber die Lösung ist ja nicht mehr im Ansatz näher gekommen. Es ist katastrophal, wie die Hilfen eingesetzt werden und so und was da passiert und wie wieder Ungerechtigkeit noch verstärkt wird und so. Und ey, Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat wahrscheinlich von der CDU. Und dann hast du die, also so eine Scheiße. Das kann man sich ja gar nicht ausdenken.
Hoffen wir auf Annalena Baerbock.
Ja, genau. Das wird dann haben wir kein Problem mehr. Kann dann mit dem März sich immer darüber auseinandersetzen in der schwarz-grünen Koalition. Ne? Das wird absolut spitzenmäßig. Mhm. Auf die Gespräche freue ich mich schon sehr.
Ja.
Also eine von beiden kann auf jeden Fall gewaltfreie Kommunikation. Also dann hattest du Bettina-Workshops und ja. Das ist irgendwie ganz witzig, weil du hattest dann super Personalgespräche.
Ja.
Und eigentlich ist das voll absurd, weil eigentlich für normale Chefs sind Personalgespräche, glaube ich, meistens scheiße.
Ja, das stimmt.
Und da, das war auch noch so vor Corona.
Das war noch vor Corona. Wann war das, weißt du das?
6.2.
6.2. Das war auf jeden Fall, ja, das war dann wieder zurück im Jahr sein. Und ich weiß auch, woran es, ich weiß natürlich auch sofort jetzt, wenn du das Datum sagst, was es ist. Wir haben angefangen bei Mit Vergnügen, eine Gehaltstabelle zu etablieren. Das heißt, das ist nicht, also eine Tabelle, wo du einsortiert bist und wo du weißt, da bin ich und da sind die anderen und du weißt, eine Person, die eine gleiche Erfahrung hat, kriegt das gleiche Geld und so weiter und so fort. Und wir haben das gemacht aus dem Grund, weil Personalgespräche oft am Ende des Jahres fürchterlich sind, weil Menschen bevorzugt werden, die besser verhandeln können unter Umständen. Und wir gemerkt haben, in unserem Lohngefüge gab es keine, es war nicht gleich. Und das heißt gar nicht, dass Männer mehr verdient haben als Frauen. Einfach am Ende zeigte sich, okay, es gab so ein Beispiel, wo wir gemerkt haben, zwei Beispiele, der Person ist Geld nicht so wichtig und deswegen kriegt sie weniger. Und der Person ist Geld wichtig und deswegen kriegt sie mehr, weil sie einfach in der Situation besser verhandelt hat. Und das ist nicht etwas, was wir als Chefs sozusagen wollten, sondern das hat sich dann so ergeben, weil du dann irgendwie hast du deine ganzen Gespräche, innerhalb von 3 Tagen sprichst du mit 30 Leuten und bist halt irgendwann mürbe und so. Und dann haben wir diese Liste angefangen und wirklich auch hart erarbeitet, auch teilweise mit dem Team zusammen und so weiter und so fort. Und ergab sich, dass dann ein paar Leute laut Liste zu viel verdient haben. Und denen musste man jetzt natürlich sagen, so, ihr verdient zu viel. Was macht man da jetzt? Und wir haben uns dann geeinigt, während die meisten eigentlich eine Gehaltserhöhung bekommen haben, haben wir gesagt, okay, ihr sollt jetzt aber auch nicht weniger kriegen. Das Gehalt muss dann gefreezed werden, bis ihr da seid, sozusagen, wo ihr schon drin seid. Und da hätte es natürlich auch sein können, dass die es getroffen hatten oder der eine oder andere sagen würde, nee, dann, also ich will, mir ist ja Geld wichtig und ich will da einfach jetzt mehr verdienen, aber da haben alle mitgemacht und das fand ich total angenehm, die Gespräche zu führen. Das war genau der Tag, wo wir da die 3-4 Gespräche, cool, glaube ich, waren das. Ja. Ich habe mir, also wir waren ja dann, jetzt sind wir mitten in Corona drin, 18.04. illegales Treffen mit zwei großgeschrieben Freunden im Garten, wunderschön, ich vermisse meine Freunde.
Ja, das war schon illegal, ne? 2 Leute, obwohl mit Abstand. Also nach heutigem Gesichtspunkt wäre es wahrscheinlich sogar okay. Mhm. Und da wusste man aber ja noch nicht so viel darüber. Da durfte man gar keinen sehen, ne? Im ersten Lockdown. Niemanden.
Ja.
Auch nicht rausgehen.
Nee. Wir haben uns ja auch nicht gesehen. Also das war ganz, wir haben uns dann echt relativ
crazy
spät.
Crazy. Ja, da haben wir uns im Garten getroffen mit großem Abstand und Masken und haben irgendwie zum Fußball zugekickt. Ich finde, das war schon krass, als man echt niemanden sehen konnte die ganze Zeit. Das war ja auch so neu, ne? Jetzt ist man ja fast daran gewöhnt. Jetzt wir treffen uns jetzt, also, wir haben jetzt so Online-Games entdeckt und wir waren ja mit Freunden auf Ibiza und mit denen haben wir da immer Wizard gezockt, weißt du, dieses Kartenspiel, so wie Doppelkopf. Und das kann man auch online spielen. Jetzt treffen wir uns 3-mal die Woche abends und spielen irgendwie zu 6. Es klappt jedes Mal, irgendeiner schreibt in den Chat so, 8 Uhr Wizard. Und dann sind alle um 8 Uhr da und spielen zusammen Wizard und battlen sich irgendwie ab und man hat dabei irgendwie einen Videocall an. Also ist jetzt wie normal.
Ja.
So müssen also sich Gamer fühlen.
Ja, jetzt ist es ja unnormal und jetzt ist es ja überraschend, wenn man Leute trifft. Ja, das ist ja das, was jetzt irgendwie der neue Shit ist.
Mhm.
Ja. Aber
Wizard, kann ich euch sehr empfehlen. Nein, Brettspielwelt.de oder so
heißt. Ja, aber es ist ja auch so, plötzlich werden solche Treffen, die ja vorher total normal waren, auch richtig romantisiert. Also du hättest vor einem Jahr niemals reingeschrieben, habe 2 Freunde im Garten getroffen, das war aber jetzt, aber plötzlich werden genau diese Momente, dass du dich im Garten triffst mit 2 Freunden, werden total.
Ey, ich habe gestern mit 2 Freunden an der Tischtennisplatte getroffen, irgendwie um 19.30 Uhr und wir haben zusammen Glühwein getrunken und es war mega schön, obwohl es arschkalt war und der Glühwein war kacke und so teuer. Aber und heute habe ich Kopfweh, aber
die, ach, deswegen.
Ja, wahrscheinlich. Aber die wie deswegen was? Also entschuldigen Sie mal bitte, soll das überhaupt heißen? Also hallo. Aber es war voll schön, sich zu sehen. Ich vermisse das schon richtig krass sozial. Also auch jeden Tag ins Büro zu gehen und Leute zu sehen und so. Wir machen das ja bei Einhorn nicht, ne? Wir sind super strict. So, die Logistik geht ins Büro, weil die Pakete verschicken muss und der Rest von Einhorn geht nicht ins Büro. Die sind alle im Homeoffice. Und wir machen unsere Zoom-Meetings und letztens haben wir so einen Spieleabend online mit dem ganzen Einhorn-Team, waren 20 Einhorn, dann haben wir so ein Escape-Game gespielt mit Sherlock Holmes und so und haben so Rätsel online und zwar krass lustig, aber natürlich fehlt einem das doch, also es fehlt mir unendlich.
Ja.
Es fuckt mich hart ab. Es sind auch Gefühle. Matze. Ja, am 27.02. haben wir diesen verrückten Abend, über den wir nicht reden dürfen.
Das stimmt.
Dann hat Angelo dir übrigens am 28.02. diesen Raum hier gebaut, falls du dich daran nicht erinnerst.
Oh, danke
für die Erinnerung. Angelo im neuen Podcast-Studio, gute Gags, ewige Freundschaft.
Ja, das stimmt. Mhm. Angelo ist mein wirklich ganz, ganz mitlängster Freund. Wir haben zusammen bei Virginia jetzt gespielt und er ist der Handwerkskönig. Ich darf nichts machen, wenn er was macht. Ich darf nur zugucken und versuche dann mit Witzen das Ganze ein bisschen aufzumuntern. Und er hat mir diesen sehr, sehr schönen Raum, in dem wir jetzt gerade drin sitzen, tatsächlich gebaut. Und es ist mein, man könnte fast sagen, Zuhause. Mein Hotelzimmer.
Ich muss hier mal kurz noch weitergehen, ja. Weil das ist bis jetzt noch lustig alles. Wieder so gute Gespräche mit der Mitvergnügen-Gang, Very Happy Matze, fest und flauschig, Tränen gelacht, mein Kind wird sich ewig daran erinnern, auf der Rückfahrt von Berlin, voll im Interviewmodus, ganz viele Leute getroffen, Riccardo Simonetti, das war ja auch super lustig, das Interview.
Das war alles noch vor
Corona. Jürgen Teller interviewt, wie er an dem Po von Kim Kardashian gefasst hat. Super lustig, habe ich mir auch angehört. Unglaubliche Szene. Also das kann man 2020 eigentlich natürlich überhaupt nicht mehr machen. Aber Jürgen Teller kann es machen. Kann man hören, warum in der Folge. Also auch super weird, aber trotzdem also ein unglaublicher Moment. Hier ist mal wieder Annalena Baerbock. Tolle Frau. Tolle Mannschaft bei den Piepers. Also das ist alles toll. So, und jetzt, 12.3., Corona-Call mit allen Redaktionen. Da funktioniert das Team aber noch sehr gut.
Mhm.
So, und jetzt Freitag der 13. ist echt ein Witz, dass unser Tag, an dem unser Biss auf die Probe gestellt wird, Freitag der 13. ist. 14. nichts. 15. langes Gespräch mit Pierre. Harte Probe wird das. 16. Krisenmodus. Am Abend der erste Quarantäne-Podcast.
Mit dir. Oh, hast du eigentlich alles gesagt, ne? Würde ich sagen, dann kann man gar nicht mehr. Ja, ich war in München. Call, dann voll auf Modi. Interessant auch, muss man noch sagen, dass in der Woche am 8., glaube ich, oder so, irgendwie so, sind wir 10 Jahre geworden mit Vergnügen. Und dann 5 Tage später kompletter Wahnsinn. Und ich habe mir dann aber an dem Tag auch für September eingetragen, arbeiten noch alle bei Mitvergnügen.
Ja, ich weiß, steht auch in der Beste des Tagesliste. Sind noch alle da?
Es sind noch alle da. Und es sah in dem Moment, also sind auch innerhalb von wenigen Tagen, sind sämtliche Einnahmen komplett in den Keller gerückt. Es ist nichts Neues mehr reingekommen. Unsere Sales-Abteilung war einfach, ging nichts mehr. Wir haben sozusagen von den Sachen gelebt, die schon gebucht waren und so weiter, wurden aber auch viele Sachen abgesagt. Also das war plötzlich von einem Tag zum anderen dachte ich, ach du heilige Scheiße.
Ja, ich weiß
noch. Events weg.
Wir haben telefoniert, du hast gesagt, unser Business ist das, was es jetzt nicht mehr gibt, zu promoten. Wir sind tot.
Ja. Und es war auch in dem Moment, also so alles, was es nenne, wofür es uns gibt, rausgehen, Leute, treffen, Stadt entdecken, auf Kultursachen sein, tanzen, all das. Also
die Liste geht so geil weiter.
Von einem Tag zum anderen weg.
Hier, und da ist nämlich dann von den ganzen schönen Podcasts und dem ganzen Fame, laufe früh durch Berlin, Kloß im Hals, 18.3. 23.3. war ein Scheißtag.
Ja, das stimmt wirklich. Ja, also das war die erste Woche, dann sind wir nach Lippstadt. Ich habe wirklich gedacht, jetzt ist das alte Leben ist jetzt vorbei. Ich hatte richtig Abschiedsschmerz. Also ist ja auch, ich hatte auch wirklich recht, das alte Leben ist vorbei. Es ist ein und ich glaube in dieser Woche, ich habe wirklich, also durch Kloß im Hals in Berlin ist ja wirklich noch untertrieben. Ich habe wirklich geheult einfach. Ich bin durch Berlin, hab Bosse gehört und habe einfach geflennt. Weil ich dachte, okay, das ja gut dann, ne? Ciao. Ich habe irgendwie völlig apokalyptische Visionen gehabt. Ich habe David angerufen, du musst hier weg, die werden alles ausrauben. Ich war wirklich völlig,
Völlig ja, da war man, ich meine, man wusste ja auch überhaupt nicht, was jetzt passiert.
Voll im Schutzmodus. Wird es jetzt
Plünderungen geben?
Ja.
Da wurde plötzlich Klopapier gehamstert und so ein Scheiß. Das war so leere Supermarktregale. Zur gleichen Zeit plötzlich keine Einnahmen mehr im Business. Ich weiß noch, dass wir so ein Krisenteam auch gebildet haben bei Einhorn und geguckt haben, was da jetzt irgendwie passiert. Und es sah alles relativ stabil aus. Und dann hat plötzlich unsere Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gesagt, übrigens, wir machen jetzt zu, wir sind nämlich Risikopatienten. Und dann waren wir so, das heißt, wer verpackt denn jetzt unsere Produkte? Niemand. Und dann haben wir so Schichten im Einhorn-Büro. Dann ging das plötzlich los. Aber völlig crazy. Völlig crazy. Dann wurde super viel bestellt. Bei uns wurde ja dann viel zu viel bestellt. Und wir hätten es fast nicht liefern können. Da mussten halt alle ins Team in so Schichtarbeit. Da war ja auch noch nicht, da war ja das Maskentragen-Thema. War ja noch nicht klar, ob das hilft oder nicht. Und es wurde ja am Anfang gesagt, hilft nichts. Ich vermute, damit die Leute nicht dem medizinischen Personal die Masken wegkaufen, weil nämlich ja alle zu wenig Masken hatten. Und dann war es so ein Hin-Her-Maske, ja, nein, man weiß es nicht. Völlig crazy.
Völlig crazy. Ich rutsch mal direkt weiter. Also wir sind wahrscheinlich jetzt so zeitmäßig, ich bin noch in deiner Zeit im März, ich bin bei dir bei Punkt 5, schon am 31.05. Balkonien, Essen, Lesen, Kuscheln. Und ich habe den Tag rausgenommen, weil das eigentlich so diese Art von Einträgen, da gab es richtig viele von in dem Jahr.
Von mir, bei mir?
Ja, richtig viele, die in diese Richtung lesen, rumliegen, irgendwas reparieren, irgendwas bauen. Also es ist im Vergleich zum Jahr davor, da habe ich mal so ein bisschen reingeguckt nochmal, völlig konträr. Also diese, dass du dann einfach auch, also du hast ja richtig viel gelesen zum Beispiel. Ja? Also das, ich musste mich ja immer, habe ich mich früher mal drüber lustig gemacht, dass du eigentlich nicht wirklich Bücher liest, hast du mir auch mal gesagt. Und in diesem Jahr überhaupt nicht bestätigt, sondern ganz viel Bücher gelesen und ganz viel einfach auch mal so einen Tag verbracht, viel mit Bummelzeit verbracht. Und also das, deswegen habe ich diesen Tag mal so als Exemplartag genommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Tag erinnerst.
Ja, das war eigentlich so ganz, da war das so ganz nett. Also man wusste ja nicht so richtig, was kommt und hat sich so für Hoffnung entschieden, so ungefähr. Lass mal das Beste draus machen. Und dann haben wir so gedacht, ja okay, also ich meine, ist ja jetzt alles da, okay, machen wir es halt so, Homeoffice können wir bei Einhorn. Und haben so ein bisschen die positiven Seiten davon noch so gespürt und gedacht, so ist okay. Ich weiß aber auch noch, wie das schon da so ein krasses Up and Down war die ganze Zeit. Man hatte so einen total gemütlichen Tag mit irgendwie gemütlichem Essen und so. Am nächsten Tag zu Tode betrübt, irgendwie alles scheiße. Und dann am nächsten Tag wieder, ach, einfach schön ein Buch lesen und bla und wieder alles okay. Das war ja so der neue Modus, die permanente Achterbahn. Crazy. Waren aber auch schöne Tage.
Ja.
Ja.
War nicht alles schlecht.
Aber ich sag dir, Mittelmaß ist echt unterschätzt. Ach ja, ich bin ja dran. Also jetzt, 26.03. Matzes Leben nimmt eine Wendung. Er telefoniert mit Bille.
Oh.
Ihm kommen die Tränen vor Lachen und vor Sorgen. und dann ging euer Podcast, glaube ich, los. Kann es sein? Neue Menschen. Und dieser neue Mensch war Sibylle Berg, die hier auch in meiner Zusammenfassung des Jahres für dich, ja, die muss ich dir jetzt eigentlich vorlesen, ne?
Was machen wir am Ende? Ja, also ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Telefonat war, aber es sind, wir sind in Lippstadt in dem Moment, das weiß ich noch.
Du wahrscheinlich in der Sauna.
Und ich habe ja dann mit dir angefangen, Hotel Quarantäne zu machen. Und ich glaube, Sibylle war dann so die dritte oder so, mit der ich gesprochen habe. Und ich habe gemerkt, dass wir irgendwie einen ganz eigenen Vibe haben und sie mich auf irgendeine interessante Art und Weise wirklich herausfordert. Und dann haben wir, dann war sie so der häufigste Quarantänegast. Und auch sie war da auch sehr, obwohl sie sonst sehr wenig Interviews gibt, auch sehr, muss man auch echt sagen, proaktiv, dass wir das so weitermachen. Also das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie irgendwelchen Es war eher Pull statt Push. Und dann hat sich das so, und dann die Telefonate mit ihr sind nach wie vor immer noch irre, aber sie ist scharf in der Einordnung von Dingen. Das ist unglaublich und das macht wahnsinnig Freude, ihr dabei zuzuhören. Und es ist lustig, sie sagt Sachen, wo man immer denkt, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, meine Güte. Und genau, dann haben wir dann irgendwann angefangen, den eigenen Podcast zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Und machen den jetzt, also sind jetzt verabredet.
WG-Wesensfremd.
WG-Wesensfremd. Sind jetzt bis Ende des Jahres, haben jetzt noch 2 Folgen. Und dann gucken wir mal, ob wir weitermachen oder nicht. Also das steht noch aus. Und ist auf jeden Fall eine ganz, also ja, ist wirklich eine neue Person, die in mein Leben dieses Jahr gekommen ist. Und du merkst, wie ich lache. Es ist echt, es ist
Frau Berg.
Frau Berg, schön, dass es dich gibt, auch wenn du das niemals hören wirst. Ich habe mir aufgeschrieben, 29.06. Wahnsinnstag, Arbeit, Kind, Wäsche, Kochen, Olympia, Kondome, Insta, alles läuft. Und ganz groß geschrieben, gut drauf.
Ja, vielleicht war das so Abwicklungsmodus. Ich meine, es haben ja alle ihr Geld zurückgekriegt und so. Und das war mega viel Arbeit übrigens, ne? Die Scheiße zu organisieren war mega viel Arbeit. Alle zusammenkriegen war mega viel Arbeit. Dann die ganze Scheiße zu verteidigen und zu erklären. Dann alles besser zu machen war noch viel mehr Scheißarbeit. Und dann die ganze Scheiße wegen Scheiß-Corona abzusagen. Und dann auch noch alles richtig zu machen, nämlich Geld zurück und dann Spenden und so und 500.000. Eine 500.000 ist auch noch gespendet worden, bla. Und ja. Ja, das war dann schön wahrscheinlich, als es vorbei war. Es ist echt krass, also so rein wirtschaftlich für hat Olympia uns nicht geschadet. Das hätte ja auch richtig gefährlich noch werden können. Ja. Also wahrscheinlich war ich da auch ganz happy, dass das so vorbei war. Es gab auch ein paar weirde Situationen, wo dann irgendwie nicht klar war, ist das jetzt inkludiert von der Versicherung oder eben auch nicht. Und also schon so ein bisschen so Krimi-Action. Und dann diese, dass die Kondome, da hat er dann die Fabrik zugemacht, Malaysia und so, ne? Und dann, die standen da mit plötzlich kam so eine Truppe von der Armee da und hat gesagt, wir schließen euch jetzt. Ihr seid jetzt hier so Military Law so ungefähr. Ihr dürft nicht mehr arbeiten. Die waren sich, aber wir sind doch Medizin hier, das ist doch voll das wichtige Gewerbe und so. Und die waren sich, ja, müsst ihr Sondergenehmigung beantragen, könnt euch hinten anstellen, vor euch sind 10.000 andere dran. Und das sah alles horrormäßig aus. Und dann eine Woche später war es plötzlich wieder offen und dann war es okay.
Ja, ich glaube in dieser Zeit, also das ist ja dann irgendwie wirklich im Sommer gewesen bei dir schon, auch wenn ich so rumherum schaue, ne, im Garten, Wikingerschach, Luxusneid mit meinen Boys, Klostermühle, Waldibuch lesen, Bettina-Workshop, also da eigentlich dann schon also im Sommer so ein bisschen mehr im alten.
Ja, da waren wir so ein bisschen zurück. Das war so ein bisschen abgeschlossen. Wir waren so in so einer Reflexion. Dann, weil dieses Buch war natürlich irgendwie ein krasses Ding. Das war auch, also der hätte dann das Buch geschrieben, ich habe die Scheiße abgewickelt mit dem Team, die ja das unglaublich auch bis zum Ende durchgemacht haben. Diese ganzen Freiwilligen, die alle wollten, dass dieses Event stattfindet, haben dann alle sich darum gekümmert, das Event wieder zurückzubauen, was das für ein Psychoterror ist.
Unglaublich.
Wirklich horrormäßig. Es war ja davor schon, war ja jetzt auch nicht so, dass das die ganze Zeit lustig war davor. Es war ja schon ewig hart und dann, also unglaublich, dieses Team. Und dann war das mal so ein bisschen vorbei und dann konnte man mal wieder irgendwie kurz nachdenken und mal was Normales machen, weil ja auch der Lockdown aufgelöst war und dann kam ja auch so ein bisschen die Sonne raus und es wurde ja auch irgendwie Sommer und dann war es wieder okay. War dann nämlich 2020 war nämlich in der Mitte mal kurz okay auch, ne?
Mittelmäßig
war es. In der Mitte war es okay. Nee, da war es sogar ziemlich schön.
Ja.
23.07. Hochzeitstag. Dirty Dancing schauen, in der Paris Bar essen. I love her.
Ja, das stimmt. Kann ich nicht, also. Ist uns auch wichtig, Geburtstage, Hochzeitstag wird immer zusammen verbracht und auch geguckt, dass wir da was Schönes machen und War ein super Tag. Ich mag auch richtig, wie ich mich freue in meinem Kopf.
Ja, neben Sibylle Berg spielt auch, also Frauen spielen dieses Jahr eine größere Rolle bei dir, nämlich deine Frau kommt auch viel öfter vor in der Liste als vorher.
Ja.
Was auch voll daran liegen kann, dass ihr natürlich viel mehr Zeit miteinander verbracht habt als sonst, weil du nicht die ganze Zeit im Büro warst, sondern weil du super viel zu Hause auch abgehangen hast und deine Frau auch.
Ja.
Und von dort gearbeitet hast, dadurch hattet ihr viel mehr Nähe und dadurch war ich viel öfter das Beste des Tages.
Ja, und ich glaube aber auch, das habe ich auch schon irgendwie gedacht, dass dadurch, dass ich nicht mehr im Büro mit 15, 20 Leuten irgendwie jeden Tag verbringe, habe ich einfach auch echt nochmal eine ganz andere Kapazität für Zwischenmenschlichkeit. Also crazy. Ich bin ganz oft abends nach Hause gekommen und war einfach, ich gehe jetzt mal mich hinlegen. Ciao. Und das habe ich jetzt auch ab und zu, so wenn es irgendwie, jetzt waren jetzt gerade wieder volle Tage, da habe ich auch direkt gemerkt, ah, jetzt ist interessant, jetzt kommt das wieder so. Dieser so, oh, bitte nicht reden. Aber klar, wenn man den ganzen Tag so Eindrücke, dies, das und kann es immer schnell und ist ja gar nicht alles negativ, sondern ist ja super, man ist halt die ganze Zeit auf Austausch. Und dann ist dann abends dann oft bei mir irgendwie eher, oh, ich kann nicht mehr. Alle Bonuspunkte sind aufgebraucht und das war in diesem Jahr auf jeden Fall komplett anders. Also auch mit Sohnemann und so.
Ja.
Ganz, ganz anders. Ja. Ich, apropos Sohnemann, ich habe 7.7. Bummel redet wie wild.
Ja.
Das ist, das kann ich bestätigen.
Ja, das ist krass, ne?
Mhm.
Von auf dem Boden liegen und wackeln zu stehen, gehen und ganze Sätze sagen. Also jetzt macht er so 4 Wortsätze und da hat er so einzelne Wörter gesagt. So, weiß ich nicht. Mama, Papa, Auto.
Kanye.
Mhm. Ja, Kanye war weit vorne mit dabei, stimmt, das hast du mitgekriegt. Ich gehöre übrigens zu den 0,1% der häufigsten Kanye-Hörer auf Spotify. 0,1%. Das liegt sicherlich an Bummel.
Ja.
Also ich hätte es, glaube ich, alleine nicht so oft gehört.
Ja, der liebt das total, das stimmt.
Ja. Ja, und Halleluja hat er gesungen und so. Das war crazy.
Das fand ich cool. So schön, euch zu sehen. Weil man so diesen, man merkt einfach, dass da zwei Wesen sowieso vorher auch schon, aber dass die, man merkt so die Kommunikation, man sieht sie dann jetzt auch, man hört sie dann auch und so und das ist total geil zu merken, finde ich. Das ist, kannte ich ja bis jetzt nur von mir selber so und dann seid ihr jetzt so die Ersten, wo ich das dann wieder nochmal sehe, weil wir natürlich häufiger miteinander zu tun haben und dann höre ich im Hintergrund und dies und das ist irgendwie und dann erinnere ich mich auch wieder an uns, wie das bei uns angefangen hat und wie das immer mehr war. Und ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und er ist ja jetzt 8 und er lag einfach auf meinem Bett, lag einfach ein Zettel, wo er mir was draufgeschrieben hat.
Wow.
Das ist richtig. Das ist, da war ich so, den habe ich mir direkt mal so zusammengeklappt und direkt mal so aufheben.
Geil. Ja, das ist schon krass, wenn man plötzlich miteinander richtig kommunizieren kann.
Ja.
Also davor hat man ja emotional natürlich kommuniziert, genau. Dass man so irgendwie sich so miteinander, dass man sich eher so gefühlt hat und jetzt kann man sich präzise anfangen, sich Sachen präzise zu schildern und zu erklären und zu sagen, hier so und so ist es jetzt. Jetzt hat er vor einer Woche gelernt, dass er sagen kann, wenn er was doof findet, dass er dann einfach sagen kann, lasst es. Und dass er gar nicht so kneifen muss oder hauen oder so. Machen Kinder dann ganz gerne, ne? Also unseres zumindest. So Haare ziehen oder irgendwo reinbeißen oder kneifen oder so hauen oder rumschreien oder so. Und jetzt sagt er, lass es. Und muss diese anderen Sachen nicht mehr machen.
Geil.
Ist crazy, obwohl er jetzt zu allem halt lass es.
Lass es.
Ist auch ein bisschen doof. So, man will so ein bisschen rumknuddeln, dann sagt er, Papi, lass es. Lass es, Papi. Ja, jetzt muss man alles lassen. Und wenn ich lass es sage, dann lässt er es noch lange nicht. Also es ist auch eher einseitig anzuwenden jetzt gerade.
Also da auch kann ich dir auch, es ist bei jedem anderen, bei jedem anders, deswegen kann ich dir nur meine Erfahrung sagen. Also das hat bei uns nicht aufgehört. Also beim Armdrücken, beim Willensarmdrücken ist auf jeden Fall mein Sohn immer der Gewinner.
Wow.
Also lass es, ist auf jeden Fall, also das ist nie weggegangen bei uns.
Ja, ist ja auch die schwächere Position, ne? Du kannst einfach alles machen, was du willst, kannst irgendwo hingehen, kannst irgendwie alles machen und so.
Und Kinder müssen,
warum sollte dir lass es gehören?
Kinder müssen so viel den ganzen Tag, zieh deine Schuhe ein, ess das mal jetzt und geh jetzt mal ins Bett und jetzt putz deine Zähne und jetzt mach dies und mach das und die wollen ja eigentlich nur spielen.
Habe ich letztens auch in irgendeinem Buch gelesen, da ging es dann darum, tun sie gerade das, was sie wollen oder das, was das Kind will und wie oft am Tag tun sie das, was das Kind eigentlich machen will. Da dachte ich auch so, ja krass, das ist schon irgendwie, die lassen sich auch viel gefallen. So, die gehen dann schon überall mit hin und müssen das alles so sich mit reinziehen und so, sind dem so ausgeliefert. Und jetzt kann der auch mal, jetzt sagt er immer mal so, Kona-Platz, Laukel. Wenn du das halt machst, was er macht und will, dann stehst du halt dann da 2 Stunden an der Schaukel. Schubst einen Dollar hoch. Hab ich gestern gemacht. 2 Stunden, war mega.
Da kann ich dir sagen.
Nach einer Dreiviertelstunde ist er rausgeflogen, konnte nicht mehr festhalten. Hui! Puff. Und dann hat er gesagt, weiter laukeln.
Er ruft mich jetzt immer an.
Wow. Mhm. Ja, das wäre noch ein schwieriges Telefonat, glaube ich. Ja. Er sagt nur, hallo, geht's? Gut.
Meiner ruft an und sagt, ja, ich will mal hören. Ja. Ja. Mhm. Ja.
Also ich bin dran mit dir.
Also, 7 bin ich jetzt gerade gewesen, ne?
Wir waren dann zusammen auf einem Event im Michelberger Hotel. Oh, ja. Das war mega schön. Und da hast du geschrieben, am Feuer mit Habiba, Herkunftstalk.
Oh ja. Habiba, also dieses Michelberger, ich glaube, da hatten wir auch schon mal im Podcast drüber geredet. Die Michelberger sind ja sowieso die absolut verrücktesten Menschen, die es gibt. Die machen ein Hotel auf, obwohl sie das nicht können und machen das beste Hotel, was es gibt. Sie wollen einen neuen Drink etablieren, haben es noch nie gemacht und machen das mit dem Kokosnusswasser und das steht in jedem Laden, den man sich vorstellen kann, ein paar Jahre später. Sie sagen, wir machen jetzt ein Musikfestival und wollen alle großen Künstler der Welt haben und dann kommen alle großen Künstler der Welt von The National bis Earl and Oif heißt
Bonava.
Alle kommen einfach vorbei und jetzt haben sie gesagt, so jetzt machen wir mal so ein Feuergespräch und auch da haben sie wieder irgendwie Leute eingeladen waren irgendwie alle da, das fand ich verrückt und unter anderem Habiba und eine ältere Dame, die ich am Feuer dann Abend kennengelernt habe, mit der ich ganz viel gesprochen habe und die stellte mir, und das, man, dieses Gespräch, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Gehen ja ganz viele Gespräche so los. Und sie fragte mich, beschreib mal, wo du herkommst. Und dann war das dann halt nicht mehr so Südbrandenburg oder Berlin, sondern ich habe dann von der Dorfstraße erzählt, vom Wald, von den Feldern, von dem Haus meiner Eltern. Und plötzlich ging es irgendwie, in meinem Kopf fingen auch ganz andere Sachen an. Und sie sagte dann, dass man sich immer wieder an diesen Ort zurücksehnt, wo man herkommt. Das ist, was einen das ganze Leben prägt. Und das macht sie in ihrer Arbeit. Sie versucht, Leute dahin so zurückzubringen. Und das fand ich total, wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Und ich habe eh so ein ich glaube, es kommt so ein bisschen immer so Oma-Ersatz suchen, weil ich so ein gutes Verhältnis zu meiner Oma Luisa hatte und ich bin total immer sehr angezogen von Damen Ü60. So finde ich, ich hoffe, Habiba ist, ich glaube, sie ist über 60, ja. Aber wenn die so ein bisschen esoterisch sind oder spirituell unterwegs sind, da ist sofort bei mir sofort Heimat und ich fühle mich wahnsinnig wohl. Und Habiba ist auf jeden Fall so eine kleine Oma Luise gewesen für mich an dem Tag. Ja, richtig schön. Haben uns Soprano noch hin und her geschrieben und so. Das ist cool. Ich fahre die auch irgendwann mal besuchen.
Nice. Wald.
Das war wirklich schön. Apropos Familie, 27.8., unterschiedliches Tempo hier, mein achter Punkt, bestes Gespräch mit meiner Familie ever. Eltern auf einem neuen Level. Sie haben GFK verstanden. Wir reden über Gefühle.
27.8., das ist...
kurz vor Ibiza. Also da wart ihr auf Deutschlandtour, oder? Ihr wart auf Deutschlandtour, irgendwas...
Ja, stimmt. Nee, da waren die hier, glaube ich. Ja, das war cool. Die haben...
Warum ist das passiert in diesem Jahr? Also deine Eltern sind ja cool an sich, ne? Das ist, aber ich habe auch das Gefühl, ihr seid euch dieses Jahr näher gekommen, viele Konflikte sind so weg und irgendwie dieses mit Eltern reden können, das scheint jetzt wirklich was Neues zu sein auch.
Also es gab so eine neue Bereitschaft, glaube ich, für Konflikt und auch eine gewisse Abgrenzung zu sagen, dass wenn bestimmte Sachen nicht verstanden werden, also ich glaube, ein großer Schritt für mich war, ist sozusagen zu meinen Eltern auch, ihr kennt euch damit überhaupt nicht aus. Wir diskutieren hier über was mein Fachgebiet ist. Ich beschäftige mich damit jeden Tag. Ihr habt keine Ahnung davon. Ihr tut so, als ob ihr das irgendwie beurteilen könntet, nur weil ihr dazu ein Gefühl habt. Aber ihr wisst es einfach überhaupt nicht. Mhm. Dazu bin ich nicht bereit. Also ihr könnt euch dazu mehr Wissen anlesen oder ihr könnt mich fragen. Aber darüber in so ein Laiengespräch zu führen, wo ihr dann irgendwie so eure Meinung sagt, die für mich überhaupt nicht relevant ist, das kann ich nicht mehr machen. Mhm. Das ist bescheuert. Und das war krass, weil ich das einerseits total streng von mir fand, aber es hat sich auch mega befreiend angefühlt, einfach mal, also so war's, so ist es ja voll oft, ne? Man redet so mit Eltern, nur weil die Eltern sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie irgendwie mehr wissen. ganz im Gegenteil. Ja. Kann voll, und dann waren sie erst so ein bisschen so, okay, und dann haben sie das so anerkannt. Mhm. Also sie haben dann gemerkt, an dem, was der Junge da sagt, ist was dran. Natürlich, der kann das jetzt besser, ja, scheiße. Und dann haben die gesagt, was willst du denn jetzt hier für ein Gespräch? Und da meinte ich sie, also über Rassismus zum Beispiel, können wir nicht reden, wenn ihr dieses Buch nicht gelesen habt. Mhm. Dann ist das ist für mich kein Gespräch. Das ist nur so das, was ihr zu wissen denkt über dieses Thema. Oder über gewaltfreie Kommunikation oder über positives Menschenbild und so ein Stuff oder neues Arbeiten. Das ist einfach nicht, das ist nicht interessant, wenn wir da, also da eure persönliche Meinung zuzuhören. Und dann habe ich denen die ganzen Bücher besorgt und dann haben die das alles gelesen.
Geil.
GFK, Kybra, im Grunde gut, Maya Göpel.
Hast du da aber immer so richtig leichte Kost auf dem Nachttisch gelegt?
Alles, hast das, haben sie sich alles reingezogen.
Wow.
Und dann haben wir darüber geredet, wie sie dazu inhaltlich stehen und ob sie das gut finden oder nicht und was sie daran interessiert und was sie darüber auch wissen. Dann hatten wir ein geiles Gespräch. Weil es plötzlich, aber das war, weil früher sind meine Eltern mit mir in die Oper und ins Theater gegangen und haben dann mit mir über Kunst geredet und über die Aufführung und wie ich die fand. Und am Anfang konnte ich das natürlich überhaupt nicht beurteilen, weil ich keine Ahnung hatte. Und dann war das lustig, meine Meinung dazu zu hören, weil ich irgendwie gesagt habe, wieso waren die alle nackt? Das ist ja bescheuert.
Ja.
Kölner Schauspielhaus sind immer alle nackt. Mindestens. Aber dann fanden die das so ganz interessant. Aber bei so politischen Themen oder sowas, kannst dich jetzt nicht, wenn du politisch irgendwie wirklich einsteigst, auf so einem Stammtischniveau darüber unterhalten. Das geht einfach nicht. Also für mich geht es zumindest nicht. Das war so, ist ja Teil meines Berufs geworden. So Fulltime-Aktivist so ungefähr. Oder zumindest großer Teil der Zeit. Und dann so Deppen-Kommentare dazu. Also die sind ja keine Deppen, aber so Laienmeinung dazu zu hören, das war mir voll unterkomplex. Hat mich krass genervt.
Ich glaube, es ist eh so ein bisschen, also eine Ablehnung von Meinung, finde ich, immer habe ich so, merke ich bei mir immer mehr. Ich will eigentlich Fakten gern wissen und ich will immer weniger Meinung hören. Ich will, dass mir jemand was erzählt, der davon Ahnung hat und nicht mehr nur so. Also wenn er davon Ahnung hat, dann ist eine Meinung natürlich aber gut.
Ja.
Aber wenn es
ja, okay, einfach so
nur,
geht's, ja.
Aber wenn es nur, ich habe gar keine Ahnung, aber ich habe eine Meinung dazu. Das
alle Leute haben ja zu jedem Scheiß irgendeine Meinung, die ist aber überhaupt nicht relevant. Das interessiert keine Sau.
Und doch, es interessiert schon leider sehr viel.
Ja, das ist natürlich ein Problem, dass es Leute gibt, die zu allem eine Meinung haben und dann denken, das sagen zu müssen und dann geben denen auch noch Leute recht, obwohl das wirklich eine total unqualifizierte Quatschmeinung ist. Das frage ich mich echt, wie Politikerinnen damit umgehen. Das würde mir, also das ging mir ja auch bei Olympia so hart auf den Senkel, dass alle Leute, es gibt auch diesen Känguru-Comic, kennst du das?
Känguru-Comic kenne ich ja.
Da war letztens eins, hat sich das Känguru irgendwie aufgeregt, wie blöd die Politikerinnen sind und dass die ja alles falsch machen und so. Und dann sagt der Typ, ja, aber das sind ja schon jetzt nicht die blödesten Leute des Landes, die sich dort irgendwie angemeldet haben. Also die wissen ja schon irgendwelche Sachen. Das sind jetzt nicht die dümmsten von allen. Und dann sagt das Känguru, ja, stimmt. Aber das war richtig dumm. Also da das ist ja irgendwie, ja.
Ach schön, ja, den nehme ich ja mit. Der ist gut.
Also es ist ja nicht so, dass irgendwie überall die, man kann sich natürlich darüber aufregen, wenn Leute irgendwie Fehler machen und so, aber es bleibt ja auch, es sind schon Leute dann ja irgendwie gewählt worden und es sind ja auch Leute von irgendwas irgendwie die Chefin geworden oder sind da ja irgendwie im Vorstand und so. Das ist ja jetzt auch nicht alles Zufall und Vetternwirtschaft, sondern es gibt ja tatsächlich auch dann irgendwie ein paar Leute, die ein bisschen Leistung gebracht haben und irgendwas verstanden haben und irgendwas können. Die können natürlich dann nicht automatisch alles. Die sind natürlich auch in Sachen total schlecht, aber manche Sachen funktionieren und manche Sachen sollten nicht so funktionieren, weil die Mechanismen falsch sind. Trotzdem gibt es aber einfach auch viele Leute, die von vielen Sachen Ahnung haben. Und man selber halt nicht. Also siehe Thema Rassismus. Ist echt, also vor Februar war ich in Happy Land komplett.
Auch schön, dass du das mit deinen Eltern jetzt so teilen kannst.
Ja, die waren auch voll in Happy Land. Ja. Jetzt nicht mehr. Die sagen jetzt sowas wie, dass Rassismus strukturell ist, erzählen die jetzt im Rotary Club. Dann denke ich auch so, crazy, die werden total anstrengend. Mach ich mal weiter hier. Auf der Bank mit Maxi und Lisa fühlt sich nicht mehr wie Chef sein an.
Ja.
Maxi und Lisa und du, ihr habt hier das Podcast-Studio neu aufgesetzt und irgendwie so ein bisschen renoviert und ihr seid so eine Spezialeinheit bei Mitvergnügen und es ist crazy.
Ja, also das ist auch, also ist ja mein Bestreben, glaube ich, generell, also eigentlich will ich ja nicht so wirklich Chef sein, also ich habe ja nicht angefangen, hier das zu machen, weil ich Chef sein will und in den letzten Jahren hat mich das wirklich, du weißt das ja sehr, glaube ich, immer mehr genervt und angestrengt und es ist einfach nicht meine, das liegt mir einfach nicht so, weil es immer etwas hat, was so mit, weil ich Augenhöhe wahnsinnig wichtig finde und das ist durch Chef sein, das ist ganz schwierig. Also selbst ihr, wo ganz viel abgegeben ist, die Firma verschenkt worden ist und so weiter und so fort, die Augenhöhe ist nicht so, es ist nicht gleich. Es ist immer so, es gibt so einen Abstand immer noch so und so weiter. Und ich finde das ein ganz, ganz großes Geschenk eigentlich, kann man sagen, dass ich das hier so gut wie nie habe. So, dass ich, wenn ich mit den beiden bin und wir machen unseren Kram, es gibt irgendwie nicht dieses, man kontrolliert sich nicht, man vertraut sich einfach, man entscheidet zusammen die Dinge, man diskutiert aber auch mal Sachen und das ist nicht nur, weil ich, keine Ahnung, der Chef bin, habe ich recht oder nur, weil das ist oder überhaupt nicht, sondern und das ist eine ganz, ganz große Augenhöhe und ich glaube, wir verlieren sehr, sehr wenig Zeit mit so einem Zeug, also mit so einem, bin ich jetzt, weil ich jetzt der bin, der hat jetzt das Sagen oder irgendwie, also das ist sehr
kompetenzbasiert.
Ja, absolut. Ich finde das viel angenehmer, seitdem man das irgendwie in so viel kleineren Zellen hat, als so eine ganz große Zelle. Wir haben das auch gemerkt, dass in der immer wieder Retrospektive, auch mit Bettina, in diesen einzelnen Städten, wo 3-4 Leute miteinander arbeiten, das funktioniert. Das ist, da gibt es irgendwie ganz selten mal irgendeinen Konflikt, aber den Konflikt gibt es immer dann, wo so große Teams zusammenkommen. Und jetzt sind wir viel mehr in den kleinen Teams. Also das Sales-Team ist für sich und hat seine eigenen Besprechungen, das Podcast-Team und die Redaktionsteams. Und es gibt viel weniger Konflikt, weil es viel mehr die Bezugspersonen sind, man ist denen näher auch Es sind viel weniger. Es gibt natürlich dann immer auch die Punkte, wo man sagt, jetzt müssen wir miteinander reden und hier gibt es Austausch und so weiter. Das ist auch ganz wichtig. Aber es ist viel mehr, der Kreis ist viel enger und das liegt mir auf jeden Fall mehr. Und ich habe das Gefühl, dass es auch vielen in der Firma so geht und dadurch irgendwie natürlich eine große Unsicherheit da ist, aber es gibt auch sehr wenig Konflikte, finde ich. Und die Konflikte, wenn die da sind, werden die auch ganz anders gelöst, weil auch nicht alle diese Konflikte mitbekommen. Das kommt ja auch nochmal dazu. Wenn irgendwie im Büro irgendwie zwei miteinander so ein bisschen gerade nicht so gut können, überträgt sich das sofort auf alle. Mhm. Und dadurch, dass das jetzt auf Distanz dann auch ist, kann man auch sagen, okay, ihr habt gerade einen Konflikt, da unterstützen wir, ob das ich bin, ob das Pierre ist oder Annette ist oder wer auch immer und geht damit rein und hilft, das so mentormäßig irgendwie durchzustehen. Aber es überträgt sich nicht sofort auf die ganze Firma, sondern es ist eher, ach, die hatten einen Konflikt? Gar nicht gemerkt. Das geht ja sonst gar nicht. So, und das ist, tut mir so total gut, auch vor allen Dingen, das habe ich schon als Chef, ich will, dass es allen gut geht. Und wenn ich merke, da guckt jemand komisch, dann hat das sofort einen Effekt auf mich. Und seitdem ich das nicht mehr so habe, und jetzt Lisa und Maxi sind total gut darin, auch zu sagen, oh, mir geht's heute nicht gut.
Ihr kennt euch ja jetzt auch seit 1000 Jahren, ne? Da ist einfach eine gute Basis, glaube ich, da. Und das war jetzt so, war leicht für euch wahrscheinlich, sich einfach so darauf zurückziehen zu müssen oder sich darauf zu fokussieren und da so den Bereich auszubauen.
Ja.
War gut.
Ja, I love it.
Ihr seid doch ganz schön produktiv, muss ich sagen.
Oh, ne? Sind doch sehr produktiv
dabei. Ja, da geht ja einiges, ne? Ich habe gehört, die beiden machen jetzt auch einen Podcast.
Die machen jetzt auch einen Podcast. Nehmen sie gerade, während wir hier sprechen, nehmen sie gerade die erste Folge auf.
Nein.
Direkt nebenan.
Wirklich?
Ja.
Das ist jetzt Lucy Electric, oder was?
Ja.
Ah, crazy.
Weil ich ein Mädchen bin, sag ich
dann. Mhm.
Dann kommen wir zum nächsten. 2.9. bei mir Punkt 9. Beim Putzen die Welt verstehen, Shitstorm-Experte. Philipp Siefer. Das stimmt. Du bist wirklich ein Shitstorm-Experte geworden.
2020. Also mit Shit kenne ich mich aus.
Mit Shit, das kannst du, kann er als Bio irgendwie bei Instagram reinschreiben. Shitstorm-Experte.
Ja. Ja, Professor für Shitstorms.
Was ist passiert?
Also es gab ja Unterschiede, das nennt man übrigens ja im Fachjargon digitale Dynamik, um dich da direkt mal aufs nächste Level zu bringen.
Danke, Sascha.
Professor Shit.
Danke, Professor Lobo.
Und wir hatten ja nochmal, es gab ja nochmal Ärger wegen der Periodenpetition, wegen der Periodensteuerpetition, weil die zwei Aktivistinnen aus Hamburg, das wurde immer wieder sozusagen hochgekocht, weil da immer noch was fehlte und es fehlte immer noch diese öffentliche Entschuldigung von Einhorn, das war das, was denen fehlte, aber vor allem fehlte ihnen noch was anderes und das war, also das, was wir gelernt haben, aber darüber haben wir jetzt, glaube ich, auch schon 27 Mal geredet und es gibt ja auch auf meinem Instagram-Account die ganze Story davon und so und das, die Essenz ist herauszukriegen, wieso ist da der Shitstorm, wieso sind die sauer, was ist es wirklich? Und das kriegst du ja nur raus, indem du mit denen redest. Also ich habe jetzt alle Leute, die irgendwie, wo ich gedacht habe, so komisch, wenn die so sauer sind, was ist denn der Grund dafür? Warum ist, also das ist ja kein falsches Gefühl, sondern alle Gefühle sind ja immer echt. Die sind ja wirklich da und wenn du nicht rauskriegst, was das ist, dann kannst du es vergessen. Und es ist einfach so, dass wir, dass ja alle Leute die ganze Zeit Fehler machen. Wir auch, als auch Einhorn macht total viele Fehler. Und dann will man aber immer den anderen erklären, dass man ja aber auch so viel richtig macht und man wird ja wohl noch. Und das war jetzt ja auch nicht so schlimm. Macht also das Gefühl des anderen klein und sagt ihm, dass das Gefühl jetzt nicht so wichtig ist, weil man selber ja auch so viele Sachen richtig gemacht hat. Und das sollte man nicht machen, glaube ich. Kann ich als Shitstorm-Experte sagen. Man sollte sich einfach, hat mir auch Jasmina gesagt, Quattromilf, einfach entschuldigen und die Fresse halten. Und bloß nicht erwarten, dass sich dann einer zurück entschuldigt oder so. Natürlich haben die anderen auch Scheiße gebaut, wissen wir aus der Paartherapie. Man macht immer was. Geht aber nicht darum, geht darum, selber den Tisch ordentlich zu hinterlassen und Fehler einzugestehen, daraus zu lernen, sie nicht zu wiederholen. Und das kann man ruhig auch öffentlich sagen. Es ist okay. Wenn man auch früher mal was falsch gemacht hat, einfach ruhig mal sagen, dass man es falsch gemacht hat. Das ist voll okay. Und dann fertig.
Ja.
Und das war auf Ibiza. Da habe ich gerade die Bude da geputzt und dabei darüber nachgedacht. Ja, bei dir habe ich hier, das fand ich so gut, weil das so, das ist so rausgefallen. Thilo zeigt seine neue Doku, Fahrt mit Personenschutz.
Oh ja, mhm.
Was war das denn plötzlich?
Das, also es war Thilo, nicht Thilo Jung. Ja. So viel Ehre geht dir nicht, mein Freund. Das war Thilo Mischke, oder ist Thilo Mischke, der ein ganz alter Bekannter von mir ist und der hier in der Straße sein altes Büro hat. Und wir haben uns hier öfters mal getroffen und dann ist er umgezogen, ist aber dahin gezogen, wo ich wohne. Und dann haben wir uns plötzlich häufiger wieder getroffen, so zufällig auf der Straße. Und dann hat er mir erzählt, dass er eine Doku über Neonazis gemacht hat. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und ich habe gemerkt, boah, der hat richtig Schiss. Krass. Und so kenne ich den überhaupt nicht. Also der hat wirklich die abgefahrensten Sachen gemacht, war in den Kriegsgebieten und hat mit Gangmitgliedern gesprochen. Und
stimmt, der beschreibt das übrigens auch so, dass es im Krieg so schön sein kann.
Genau. Und dann gab es die Pressevorführung für diese Doku und ich habe einfach gesagt, soll ich mitkommen? Und da hat er gesagt, ja, gern. Also ich wäre sonst alleine dahin gefahren. Und ich dachte, crazy. Und dann sind wir dahin und er hatte dann einen Personenschützer dabei, der dann, also das war für mich auch wirklich absurd. Ich habe das am Anfang nicht so ganz gecheckt und dann plötzlich im Kofferraum habe meine so Sachen reingepackt, da lag da so eine kugelsichere Weste und ich war so, okay,
Nur eine.
Ich nehme an, dass er vielleicht die andere schon drunter hatte, keine Ahnung. Und das war sehr interessant, fand ich einen ganz intensiven Moment mit ihm da hinzufahren. Ich saß dann auch während der Vorführung neben ihm, habe ihn so sehr beobachtet dabei und das mal so zu sehen, wie das so, was da mit so einem Menschen passiert in so einem Moment, wenn er weiß, okay, hier ist, ich habe hier was geschaffen und das hat auf jeden Fall, da ist Potenzial drin, da ist eine große Gefahr drin, da ist so richtig, du merkst so der Raum.
Ja, auch in alle Richtungen, ne?
In alle Richtungen.
Also man denkt ja jetzt, glaube ich, so im ersten Moment, man muss aufpassen, weil die Nazis, aber der hat ja, das ist ja, kommt ja von, wenn du die Nazis zu leicht wegkommen lässt und dann sozusagen die zu viel ausreden lässt, genau, als Nazi-Versteher dann nachher, ist ja genauso schlimm. Also da hast du ja in alle Richtungen richtig Potenzial, aufs Maul zu kriegen.
Ja. Und da
eigentlich nur alles falsch machen.
An dem Tag dabei zu sein, das war, also so, ja, das war wirklich so ein, wie so direkt, so Labor, direkt angucken die ganze Zeit und mit ihm reden und so. Und das war auch richtig schön, fand ich. Also auch da wiederum die Schönheit in so einem Moment, weil man sich natürlich plötzlich so nahe kommt und auch, ja, das kann ich glaube ich auch sagen, er auch super verunsichert war und wir da ganz offen darüber geredet haben und reden konnten und das fand ich war wirklich schön, dass du den rausgesucht hast. Das ist irgendwie ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment für mich in dem Jahr. Und ich bin auch wirklich so immer noch sehr, ja, irgendwie stolz ist ein komisches Wort, aber irgendwie doch stolz für ihn, dass er das irgendwie gemacht hat, weil er das, also weil das so ein krasses Ding ist irgendwie und sich dazu, das zu trauen und in so einem Jahr das zu machen mit all den Sachen und ein paar Tage später war die Hochzeit seines Bruders und da musste auch Personenschutz dabei sein. Also es war alles eieieiei. Und sich das zu trauen, das ist und reinzugehen und nicht nur irgendwo zu sitzen in einem Turm, einem Elfenbeinturm und über irgendjemanden zu schreiben, sondern hinzugehen. Und dann haben die auch noch wirklich der wurde ja wirklich einer entlassen, ja, wirklich vor die Tür gesetzt. Und der hat auch richtig was bewegt, kann man auch sagen. Also Chapeau.
Ja, das ist echt ein, also ich finde der krasse Unterschied zu vielen anderen Aktionen, übrigens inklusive unserer eigenen, da ist es offensichtlich, dass er was aufdeckt oder was zeigt, wo es, zum Beispiel, es gab doch hier diese 15 Minuten Joko und Klaas für Gewalt gegen Frauen.
Ja, Männerwelten. Mhm.
Jeder ist gegen Gewalt gegen Frauen. Und trotzdem haben die ja dann dafür, es gab ja dann auch dazu irgendwie Kontroversen. Also,
das ist aber eines der erfolgreichsten YouTube-Videos in diesem Jahr.
Genau, es war ja auch mega, aber es gab ja trotzdem Leute, die sich dann aufgeregt haben. So. Und dafür aber so angepisst zu werden von irgendwie Leuten, da kann man dann immer noch sagen, oder bei Olympia dann so, ja, wir haben es ja gut gemeint. Und wir so. Aber bei ihm ist es ja so, dass er sich offensichtlich mit jemandem anlegt, der ihm wirklich was tun kann. Das ist nochmal voll das andere Level. Also ich meine, es ist jetzt unwahrscheinlich, dass die von ProSieben von Männern verprügelt werden, die irgendwie ihre Frauen schlagen. Das wird denen einfach, die sind nicht in Angriff gegangen, sondern die verteidigen jemanden, der zu verteidigen ist.
Ja.
Während die anderen sich ja wirklich, das sieht man ja auch, total radikalisiert haben und wirklich gefährliche Leute sind. Crazy. Mhm. Und auch die andere Seite noch mit dem Risiko, nämlich denen zu viel zuzuhören und dann zu nett mit denen zu sein.
Da hat er sich auf jeden Fall, also da hat er sich auf eine heiße Herdplatte gesetzt und hat das ganz großartig gemacht, war auch ein Highlight-Gespräch.
Hat das Gespräch mit ihm auch richtig cool, was ihr aufgenommen habt. Richtig, richtig cool.
Merke ich direkt, ich muss ihn wieder anrufen. Ich habe ihn jetzt auch wirklich, seitdem wir das Gespräch aufgenommen haben, nicht gesprochen. Das ist ein guter Reminder, wie man so sagt. Ich habe mir aufgeschrieben, 9.10. Wie früher, Waldi und ich suchen Adressen raus. Über Waldi haben wir sehr wenig gesprochen bisher.
Ah ja, stimmt. Da war ich zurück aus Ibiza. Waldi hatte das Buch fertig. Es sollte erscheinen. Und dann kam raus...
Fuck the Economy.
Unfuck
the Economy. Unfuck the Economy.
Genau. Der Titel in der Titel schon immer und der Titel meines ersten Vortrags und so, das zieht sich ja so ein bisschen durch die Einhorn-Story. Und da war noch gar nicht so so viel Promotion geplant und irgendwie Überlegungen und so. Und es war super nett, weil wir dann so zusammen in der Küche saßen bei Einhorn und dann haben wir überlegt, wem können wir denn ein schönes Geschenk machen. Und dann ist mal wieder ein guter Moment, irgendwie allen Briefchen zu schreiben und irgendwie ein Cover zu machen und einen Stickerbogen und was können wir denn da noch einpacken und so. Und dann haben wir halt irgendwie 150 Päckchen gepackt und haben die Adressen rausgesucht und alle gefragt nach ihrer Adresse und so geschrieben, so hey, schick mal deine Adresse, wir wollen dir was schicken. Und dann haben alle auch geschrieben, oh, wie aufregend, was wird das denn sein und so. Und alle haben sich voll gefreut. Es war irgendwie cool, so wieder... Wir haben ja auch so ein kleines Trauma da davon getragen. Ne? Wir dachten, wenn wir jetzt jemandem schreiben, dann schreiben die zurück, geh weg. Mhm. Es ist gar nicht so.
Ist gar nicht so, ne?
Nee. Ja, deswegen. Man darf auch Fehler machen, Leute kommen damit voll klar.
Deswegen hast du dich auch so gefreut, ja.
Ja, das war echt schön. Das war voll nett. Ja, und es kam auch gut an. War ja auch ein lustiges Paket. 9.11. Impfstoff in Sicht. Trump weg.
Ja.
Der ist noch nicht weg, ne?
Nee, ist noch nicht
weg. Der Impfstoff ist auch noch nicht da.
Nee,
aber dafür gibt es eine Mutation.
Es gab so ganz kurz zumindest, also das war der Tag dann irgendwie, wo klar war, dass Biden gewonnen hat. Und dann gab es auch noch die Nachricht, dass ein Impfstoff jetzt in Sicht ist. Also das fand ich schon sehr, das war irgendwie, so mal ganz kurz, okay. Ich bin bei dir durch. Ich bin jetzt beim 11. Punkt.
Okay, geil. Ich habe noch hier einen.
Dann mach du den noch und dann mache ich den 11.
Also ich habe hier noch Demo-Fotografieren. Das finde ich ist irgendwie für 2020 ganz schön bezeichnend. Ich verstehe nicht, wer, warum, gegen wen ist.
Ist auch lustigerweise mein 11. Punkt. Bei dir steht nämlich Tatort mit Steffen gucken und es ist unser 1000. Eintrag. Deswegen habe ich den rausgenommen. Ich war auf dieser Demo, dieser Silent Demo, die zufälligerweise bei uns an der Straße vorbei lief. Und dann bin ich dann dahin und habe angefangen zu fotografieren und habe irgendwann gemerkt, ich verstehe es nicht mehr. Ich habe dann die Leute gesehen, die da demonstrieren. Und da waren auf jeden Fall ein paar Leute dabei, wo ich dachte, hui, aber meine Güte, so, was ist mit euch los? Aber da waren noch ganz viele dabei, wo ich dachte, ja, mit dir, also wenn du jetzt im Buchladen neben mir stehen würdest, dann würden wir uns über Bücher austauschen.
Hi, Carsten. Na.
So. Und die sahen irgendwie auch, was soll ich sagen, also wenn man im Zug, es gibt ja so den Moment, wo man durch den Zug läuft, dann würde man sich neben die Person setzen oder nicht. Und da waren ganz viele dabei, wo ich jetzt, setze ich mich mal daneben. So. Und dann standen am Rand ganz viele, die geschrien haben, haut ab, haut ab. Da waren viele, ich würde mal sagen, eher linksalternativ. Und die schrien dann, irgendwas, wer mit Nazis läuft und so weiter, darf man nicht. Und dann sagten die gelaufen sind, aber hier sind doch gar keine. So, Neonazis. So, und dann habe ich gedacht, ja, ich sehe auch jetzt niemanden. So, und das war die ganze Zeit so ein, die in der Mitte sind gelaufen, am Rand standen die, dann war die Polizei dazwischen, dann waren irgendwann die Silent-Demo-Leute waren irgendwann weg, dann waren nur noch die Linksalternativen gegen die Polizei, die haben sich dann angefangen zu kloppen so ein bisschen. Und ich weiß so, ich dachte so, ich check jetzt eigentlich, ich check's nicht mehr
das
so richtig.
Das macht ihr gerade hier, ja.
Ja, und das ist so etwas, was mich an dem Tag sehr irritiert hat, weil ich jetzt hätte auch nicht sagen, also wenn ich jetzt sagen würde, ach, die Leute, die da in der Demo waren, da waren teilweise Leute dabei, die ich ja, mit denen ich mich irgendwie gerne unterhalten hätte. Aber so ist es nun mal. Also, aber ich habe auch nicht so richtig verstanden, was ist jetzt eigentlich los? Also, was. Und es fällt immer schwerer, finde ich. Und ich bin überhaupt kein Corona-Leugner. Also, ich, das alles, ich bin auch diese ganze Verschwörungstheorien sehr eine Angstsache und was alle, also null. Aber irgendwie dachte ich bei dieser Demo, dachte ich irgendwie. Ist es so uneindeutig und man kann nicht, also ich finde es ganz schwer zu sagen, weil du da mitläufst, bist du blöd, weil du da am Rand stehst, bist du richtig. Diese Einordnung, die ja auch so gerade passiert.
Ja, das wäre so schön, wenn man es so leicht einordnen könnte,
aber man
es
kann
ist halt
es
so komplex
nicht.
Geworden.
Es ist so komplex, ne? Dass man es nicht kann. Es stand irgendwo war ein Schild oben, Leute, genau, haut ab, einfach stand da dran, habe ich fotografiert. Ja. Und das dachte ich so, oder gegen euch, irgendwie so, haut ab oder gegen euch.
Genau, das wird ja dann wieder so schweißwarzisiert, dass du so, es ist total komplex und dann sind da ja auch, es ist ja so eine Untersuchung gerade gemacht worden, was das denn für Leute jetzt sind bei den Querdenker-Demos. Mhm. Das ist vollkommen wahnsinnig. Da sind total viele, das sind alle. Mhm. Ja. Das sind halt super viele Leute aus dem Schwabenländle. Das ist schon auffällig.
Das ist auffällig.
Aber es sind total gebildete Leute, also zumindest mit einem akademischen Abschluss, sind auch viele ältere Leute. Und es eint sie irgendwie, dass sie ihrem Gefühl eher folgen als den Informationen.
Ja,
was ja auch, ich,
was
so auch so, manchmal richtig sein könnte.
Ja, und ich denke aber eigentlich, also so, ich bin da wirklich immer pro Verbindung erstmal und gucken, also lass uns doch, also so das haut ab gegen euch, das sind irgendwie so, also ich verstehe, dass es gewisse Menschengruppierungen gibt, wo man sagt, nee, mit dem Bild, da brauchen wir jetzt, also
das. Das ist so sauer, alle. Das kann ich ja auch verstehen. Ich bin ja selber total aufgekratzt. Das ist ja auch wirklich total nervig. Also es bringt es halt auch nicht.
Das,
ne?
Bringt es einfach
nicht. Also das ist dieses, sich mal zusammensetzen und mal sprechen und das sich mal alle zuhören, das findet ja dort überhaupt nicht statt, sondern du ziehst ja die Mauer nur noch einen Meter höher und noch einen Meter höher und dann grenzen sich die von denen ab. Und das bringt ihnen ja gar, also das Einzige, was das bringt, ist, dass wieder mehr Spaltung irgendwie dasteht. Und dann sagen die einen, ja, aber die machen ja die Spaltung, weil die da demonstrieren. Aber wenn man darauf nicht reagieren würde, dass die da demonstrieren, dann würde ja auch gar nichts passieren.
Ja, es ist ganz merkwürdig und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir
wo war das gerade, diese Analyse auch mit dem Maskentragen? Ah ja, genau. Dass nämlich, wenn die Leute, die nicht an die Masken glauben, die sehen, wenn die dich sehen und du trägst eine Maske, dann denken die, was für ein Idiot, ein Systemidiot, macht alles. Und wenn du jemanden ohne Maske denkst du, wie rücksichtslos, das kannst du doch nicht machen. Und es gibt gar nichts dazwischen. Es ist überhaupt nicht.
Und es kann halt einfach sein, ich habe meine Maske heute vergessen.
Ja.
Also das ist auch doof. Und da geht man natürlich wieder zurück und so. All das überhaupt nicht entschuldigen. Aber ich glaube, das ist manchmal einfach kurz, entweder vielleicht auch Fragen oder es irgendwie.
Ist ein bisschen zu schnell geschubladet, ja, ne?
Die Schubladen sind auf jeden Fall ganz schnell.
Die Schublade ist jetzt Maske an, Maske aus und bumm.
Bist du dabei?
Voll gutes Erkennungszeichen.
Ja.
Oh Mann, ey. Also die Zusammenfassung.
Da sind wir durch jetzt, ne?
Also 2020 auch schlecht drauf, darf ins Gut drauf.
Ja.
Ich finde, das ist eine Erweiterung der Skala um 100%.
Ja. Oh Gott, oh Gott. Das Mittelmäßigste des Tages nennen wir die Liste.
Nee, also wir haben uns verdoppelt.
Ja, wir haben uns verdoppelt.
Sehr gut. Das ist stark. Deine Frau, dein Kind, dein Buch, Frau Berg, zu Hause.
Oh, schön. Oh, das hast du aber schön gesagt. Oh. Den nehme ich mit, gerne. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe ich habe es nicht so poetisch zusammenfassen können bei dir, mein lieber Philipp.
Du bist ja auch Autor.
Ja, das tut mir leid. Im Blick darauf habe ich gedacht, ganz, ganz krasser Jahresanfang. Große Wunde Olympia. Viel, viel Zeit mit der Familie. Und dein Jahr bestand sehr krass zwischen Wunden lecken und neue Impulse suchen und noch nicht genau wissen, wo du hingehst. Und deswegen bist du so unruhig und weißt es noch nicht genau.
Ich weiß es auch immer noch nicht.
Und das ist ein ganz neuer Zustand, glaube ich. Und also seitdem wir uns kennen, es ist zum ersten Mal, dass es nicht, also es gab immer, seitdem wir uns kennen, seit 3, 4 Jahren, ist es immer so ein Projekt, was so dasteht, das ist es darin. Und dann kann man, weiß man jetzt schon, ah, das ist doof oder das ist krass oder das ist dies oder das. Und jetzt gibt es das nicht. Und es ist ganz, ich finde das sehr, sehr spannend zu beobachten. Weil das so ungewohnt ist. Also so für dich ungewohnt, für mich auch ungewohnt. Ich kenne das auch nicht. So ein bisschen so ein bisschen ziellos, bisschen vielleicht so eine frühe Midlife-Crisis. guten Morgen, jetzt checke ich nochmal richtig aus. Und das ist aber, ich glaube, dass das Jahr vor allen Dingen auch, das, und das sage ich jetzt zu uns beiden, wir auch vielleicht lernen sollten, dass es auch mal okay ist, wenn da nicht ein Ziel da ist, sondern einfach, wenn man nur sich darum kümmert, dass es einem gut geht, dass es die Family gut geht und dass man neue Sachen sich auf die Festplatte schafft. Und ich glaube, da gab es dieses Jahr sehr viel, was du dir auf die Festplatte gehauen hast.
Also ich glaube, dass der Werkzeugkasten sich so verändert hat, dass die Sachen, von denen ich früher sicher war, dass das nächste große Ding ist, was ich immer hatte, dass das nicht mehr so diese, das ist nicht mehr so. Die einfache Antwort auf die komplizierte Frage, die geht gerade nicht. Und mit diesem Werkzeugkasten habe ich noch nie gearbeitet. Aber das muss ich jetzt lernen. Und ich glaube, aber bis ich das gelernt habe, kann ich nichts machen, so ungefähr. Und das fällt mir extrem schwer, weil ich ja total viele Sachen weiß. Ich weiß ja, wie der einfache Werkzeugkasten funktioniert und könnte damit total tolle Sachen umsetzen. Aber um die Zukunft zu bauen, dürfen wir das nicht machen. Und es ist scheiße.
Aber es wird gut.
Das weiß ich nicht. Es muss natürlich besser werden eigentlich. Es wird besser vielleicht. Also insgesamt.
Philipp.
Ich habe übrigens eine neue Idee. Aber aus dem alten Werkzeugkasten.
Ich würde sagen, da reden wir noch drüber. Ich möchte mich verabschieden.
Was machst du Weihnachten?
Bleib hier.
Oh, nice.
Ist doch geil.
Können wir uns sehen vielleicht?
Ja, ich habe ja gehört, du hast so Geburtstag um Weihnachten rum und dass dir das wahnsinnig wichtig ist.
Ich stelle Sauerstoffzelte auf.
Ich sage überlegt. Danke und sag Tschüss, mein lieber Philipp.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, Kakao. Mein heutiger Supporter ist Tomorrow. Ich nutze, und ich weiß nicht, wie es euch geht, das Ende des Jahres immer dafür, ein bisschen zurückzublicken und darüber nachzudenken, was ich in Zukunft vielleicht anders, besser und nachhaltiger machen möchte. Ein Thema zum Beispiel ist nachhaltiges Banking. Tomorrow ist ein junges Unternehmen aus Hamburg und bietet euch digitales und nachhaltiges Banking für das Smartphone. Ihr könnt innerhalb von nur 10 Minuten ein kostenloses Girokonto öffnen und das ganz bequem per Videochat von zu Hause aus. Die App hat viele smarte Features, wie zum Beispiel eine digitale Spardose oder ein automatisches Haushaltsbuch oder natürlich auch die Apple und Google Pay Funktion. Mit dem Kontowechselservice, den ich sehr, sehr wichtig finde, den Tomorrow seit kurzem anbietet, ist der Wechsel wirklich im Handumdrehen erledigt. Was ich besonders cool finde, dass bei jeder Zahlung mit der Tomorrow Visa-Karte ein Stück Regenwald geschützt wird. Außerdem garantiert Tomorrow, dass die Gelder ausschließlich zur Finanzierung von positivem Wandel genutzt werden und das unter vollständiger Transparenz. So bietet euch Tomorrow mobiles Banking für ein besseres Morgen. Für alle Userinnen und User, die den Code MATZE in der App eingeben, das finde ich sehr, sehr cool, schützt Tomorrow 500 Bäume im brasilianischen Regenwald unter eurem Namen. Die App könnt ihr ganz easy unter tomorrow.one herunterladen. Vielen herzlichen Dank an Tomorrow.